Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Hallo zurück zur Folge 117. Wie ihr hört, höre ich mich immer noch krank an. Das liegt daran, dass wir die beiden Folgen am selben Tag aufgenommen haben, 116, 117. Aber wir werden heute ein bisschen mehr von Aileen hören. Finde ich es ein bisschen einfacher, dem zu folgen. In dieser Woche lesen wir die Kapitel in Leere Bündnisse 27 und 28. Und geschichtlich sind wir weiter im Sommer 1830. Die Kirche ist noch immer sehr jung und wir haben darüber gesprochen, dass die Mitglieder immer noch versuchen, irgendwie rauszufinden, was das jetzt alles ist und was sie jetzt tun sollen, was ihre Aufgaben sind. Und selbst ach, nicht nur die Mitglieder, auch die Führung der Kirche ist ja ganz frisch darin und sehr unerfahren. Und diese Woche oder in dieser Zeit, die wir in dieser Woche behandeln, ist es so, dass es viele Fragezeichen zum Thema Offenbarung gibt. Das ist ein Prinzip, das noch ganz, ganz frisch ist für die Heiligen. Und sie haben jetzt ein paar Offenbarungen durch den Propheten bekommen. Aber so richtig, wie das abläuft, wer was bekommt, das ist noch nicht klar. Und so gibt es auch da wieder Verunsicherung und Verwirrung. Es ist sogar so, dass Joseph und Oliver in einen Streit geraten, beziehungsweise Oliver sehr aufgebracht ist. Es ist nämlich so, dass Oliver Cowdery die Aufgabe wohl bekommen hat oder auf jeden Fall durch göttliche Weisung ein Dokument verfasst hat. Also es war schon so, dass er vom Herrn angewiesen und inspiriert war, das zu tun. Und dieses Dokument hieß Leitsätze der Kirche Christi. Bei all diesem Neuen und all dieser Verwirrung ein sehr wichtiges Dokument, diese Leitsätze zu verfassen, nämlich um Orientierung am Anfang dieser Kirchenzeit zu geben. Als Oliver dieses Dokument verfasst hatte, durch Inspiration gibt es Joseph oder zeigt es Joseph und Joseph überarbeitet es. Und er fügt auch noch ein paar Grundsätze hinzu, die komplett gefehlt haben oder ergänzt, formuliert ein bisschen anders. Es wird nicht wirklich komplett anders. Es ist schon sehr ähnlich wie das, was Oliver verfasst hat, aber es kommen halt auch noch Zusätze hinzu. Und das gefällt Oliver überhaupt nicht. Oliver fordert vom Propheten, diese Änderung wieder zu beseitigen. Er sagt sogar zu ihm, also sie sind im Schriftwechsel gerade, sie sind nicht im gleichen Ort. Und Oliver schreibt in einem Brief an Joseph, ich gebiete dir im Namen Gottes, jene Worte auszulöschen, damit unter uns keine Priesterlist vorhanden sei. Oha. Also das schon ein ganzes Stück mit dem Propheten so zu sprechen, der war richtig sauer.
Das erinnert mich an Pahoran und Moroni.
Ja, und das war ein Riesenproblem hier. Oliver war der erste Ratgeber und der zweite Älteste der Kirche. Die mussten zusammenarbeiten, die mussten etwas schaffen gemeinsam und sich nicht hier jetzt im Clinch sein. Joseph merkt, okay, da muss er irgendwas tun. Allein bei dem Satz, ich will nicht wissen, wie der Rest des Briefes aussah. Mhm. Und deswegen reist Joseph nun zu Oliver, der gerade bei der Familie Whitmer lebt. Und er versucht, Oliver zu überzeugen und zu besänftigen. Und er sagt ihm, dass er die Worte, die er hinzugefügt hat oder geändert hat, nicht rausnehmen kann, weil es nicht seine Worte sind, sondern die, die Gott ihm gegeben hat. Er sagt, ich kann nicht auslöschen, um die Vokabel zu nutzen, die Oliver hier gesagt hat. Ich kann nicht auslöschen, was Gott mir gegeben hat. Das kann ich nicht tun, da habe ich diese Autorität überhaupt nicht für. Und nach viel Diskussion, viel Ärger und ganz viel Mühe von Joseph kann er doch Oliver dazu bewegen, seinen Irrtum einzugestehen. Die Familie Whitmer, bei der Oliver gerade lebt, sind komplett auch auf Olivers Seite und genauso sauer. Also Joseph fährt nicht nur dahin, um mit Oliver zu sprechen, sondern er hat da eine ganze Familie vor sich sitzen, die stinkensauer sind und er muss das irgendwie hinkriegen, da wieder Einigkeit zu ermöglichen. Mit viel Mühe und Geduld und Sanftmut und dem Geist wahrscheinlich auch, schafft Joseph es, Oliver zu besänftigen und dazu zu bewegen, seinen Irrtum einzugestehen. Und auch die Familie Whitmer beruhigt sich und sieht ein, dass Joseph recht hat und dass er die Worte des Herrn nicht ändern kann. Wenig später kommt es dazu, dass Joseph und Emma ihre Farm verlassen müssen. Sie haben bis dahin versucht, alles zu tun, um sie abzubezahlen, auch mit Hilfe von vielen Freunden, dieses Kapitel ihres Lebens zu beenden. Und so, dass sie nun aus Harmony wegziehen können, um rumzureisen für die Kirche und ihre Aufgaben zu tun. Und der erste Schritt ist, dass sie einmal jetzt nach Fayette ziehen und bei den Whitmers auch unterkommen, so wie Oliver das bisher auch hatte. Als sie dort ankommen, gibt es wieder ein Problem. bezüglich der Offenbarung. Nämlich Joseph erfährt hier, dass Hiram Page, einer der Schwiegersöhne des Whitmer Seniors, mit einem angeblichen Seherstein unterwegs ist und Offenbarungen für die Kirche empfängt. So verrückt, wie sich das für uns jetzt anhört, ist es aber damals wohl nicht gewesen. Ich meine, auch Joseph hatte einen Seherstein und hat durch verschiedene unglaubliche Dinge Offenbarungen empfangen. Und viele Mitglieder glauben Hiram Page. Darunter auch wieder die Whitmers. Das Problem ist aber neben dem Prinzip der Offenbarung für die Kirche auch, dass die Worte, die Hiram Page hier durch seine Offenbarung empfängt oder verbreitet, teilweise der Bibel, gerade dem Neuen Testament und auch bisherigen Offenbarungen widerspricht, die Joseph Smith schon bekommen hat bezüglich der Kirche. Deshalb bittet Joseph den Herrn um Rat und die Antwort darauf ist Lehre Bündnisse 28. Die Worte sind interessanterweise und verständlicher, wenn man die erste Geschichte kennt, an Oliver Cowdery gerichtet und nicht an Joseph. Und Oliver wird dazu aufgefordert, dass er Joseph zur Seite stehen soll in dieser Sache, dass er ihm dabei helfen soll, für Klarheit zu sorgen und ja diese Verwirrung um Hiram und seine angeblichen Offenbarungen zu klären. Dann wird er noch dazu aufgefordert, anschließend auf Mission bei den Indianern zu gehen. Die erste große Mission für die Nachkommen der Lamaniten.
Ins heutige Missouri, ne? Das ist so. Auch ganz cool zu wissen. Also, dass das damals halt alles noch sehr unbesiedelt war.
Ja, das stimmt.
Oliver spricht mit den Menschen, die damals da gelebt haben.
Ja, Indianerland noch offiziell gewesen, ne?
Genau.
Ja,
die stimmt. Konnten sich gar nicht richtig unterhalten, ne? Nur via Übersetzer. Ja.
Ja. Später, nach diesen Ereignissen im September, gibt es eine Konferenz der Kirche, wo unter anderem auch wieder dieser Fall um Hiram Page und den Seherstein besprochen wird. Und Hiram kehrt infolgedessen um von dieser Geschichte und die anwesenden Mitglieder wenden sich auch von dieser Offenbarung ab und Joseph Smith zu. Und es wird nun bestätigt an dieser Stelle das erste Mal, dass Joseph als Prophet der Einzige ist, der Offenbarung für die gesamte Kirche erhalten kann. Denn dieses Prinzip war auch komplett neu. Ist es für uns heute nicht, aber das mussten die Heiligen damals auch erst einmal lernen. Und man sieht, was diese Dinge, die für uns relativ selbstverständlich sind, dafür Verwirrung gebracht haben.
Ja, auch hier passiert wieder viel. Die ganze Geschichte mit dem Hiram Page und auch Oliver. Auch heute ist das ja noch etwas, was für viele immer noch schwierig ist, dass wir eine Hierarchie haben in der Kirche, eine Offenbarungshierarchie. Und dass nur der Prophet Offenbarung für die gesamte Kirche empfangen kann. Und
genau, es ist zwar ein bekanntes Prinzip heute, das, was ich eben meinte, ne? Es ist für uns bekannt.
Ja.
Das heißt nicht, dass es nicht kritisiert wird, ne?
Ja. Richtig, dass es nicht kritisiert wird und dass es auch einige gibt, die meinen, dass sie trotzdem Offenbarung für die gesamte Kirche bekommen können, ne? Also man hört immer wieder Geschichten oder kriegt auch Sachen mit.
Oder dass sie nicht auch Offenbarung bekommen können, die Offenbarungen aushebeln, für sie persönlich zumindest, die der Prophet gegeben hat. Ne? Also genau. Ich muss nicht auf Mission gehen, weil ich hatte die Offenbarung, dass es nicht so ist, als junger Mann vielleicht, obwohl es da eigentlich die Regelung gibt. Als einfaches Beispiel jetzt.
Ne? Ja, richtig. Und so haben wir heute immer mehr solcher Geschichten. Aber dieses Gebot oder dieser Grundsatz, dass nur der Prophet für die Kirche Offenbarung bekommt und dass das Gesetz und Offenbarung, die für die gesamte Kirche gegeben wurden, auch universell gelten, dass keine Offenbarung, die wir selbst bekommen, ein Gebot aushebeln kann, weil so das nicht funktioniert, ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch ganz besonders interessant, wie überzeugend das hier ist für den Hiram. Das sind ja Seersteine. Wir erkennen, dass der Satan sich manchmal Mittel bedient, die nach außen hin komplett danach aussehen, als ob sie von Gott kommen. Und ich finde, eigentlich ist das gar nicht mein Thema. Ich wollte erst darüber sprechen, also das als Thema nehmen, aber tatsächlich finde ich, dass es sehr, sehr gut hier schon sehr deutlich schon in der Schrift selbst rüberkommt. Und deshalb möchte ich heute über ein paar Verse sprechen. Wir sind ein bisschen eine Erinnerung an das, was wir schon vor 2 Jahren gelesen haben, nämlich im Neuen Testament, nämlich die Verse in Abschnitt 27 über die Waffenrüstung Gottes. Ich finde Abschnitt 27 ist sowieso ein ziemlich interessanter Abschnitt, weil der Herr hier eigentlich so ein bisschen seine besten Leute nochmal aufführt. Oder nicht die besten, aber vielleicht die bekanntesten. Also er spricht davon, dass die Stunde kommt, da er zusammen mit Joseph Wein trinken wird. Und mit Moroni und mit Elias und mit Johannes dem Täufer und mit Elia und auch mit Josef und Jakob und Isaac und Abraham und Petrus und Jakobus aus jeder Evangeliumszeit. Wer weiß, ob das nicht das Treffen bei Adam und die Ammann ist, wo wir wissen, dass viele der Propheten von damals mit Jesus Christus zusammen und dem Propheten, der jetzt auf der Erde ist, zusammenkommen werden oder schon zusammengekommen sind. Wir wissen es nicht, aber er sagt in Vers 14, nachdem alle diese Leute aufgezählt worden sind, und auch mit all denen, die mir mein Vater aus der Welt gegeben hat. Also letztendlich bezieht er uns alle, die rechtschaffen sind und die zu Jesus Christus gehören, und hoffentlich gehören wir da auch alle dazu, dass wir auch dabei sein werden. Wann auch immer das ist, aber dass wir eben alle zusammen sein werden und diesen Moment des Friedens und des Beisammenseins haben werden. Und er sagt dann eben in Vers 15, darum hebt euer Herz empor und freut euch. Also er sagt, diese Segnung gebe ich euch, dass wir alle zusammen sein können, dass wir die Bündnisse, dass die alle intakt sein werden, dass die Verheißungen alle erfüllt werden, die gegeben wurden. Freut euch darüber. Und dann fordert er uns auf, die Dinge zu tun, die uns dazu befähigen. Und das sind eben diese Verse über die Waffenrüstung. Und wir kennen die Waffenrüstung eigentlich ganz gut. Wir haben in Epheser 6, Vers 11 darüber gelesen. Aber ich möchte die Verse hier einmal kurz nochmal vorlesen. Er sagt, darum steht, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustschild der Rechtschaffenheit und eure Füße beschut mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens, das euch zu überbringen, ich meine Engel gesandt habe. Und ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr fähig seid, alle feurigen Pfeile der Schlechten auszulöschen. Und nehmt den Helm der Errettung und das Schwert meines Geistes, den ich über euch ausgießen werde. Und mein Wort, das ich euch offenbare. Seid euch jede Sache betreffend einig, was auch immer ihr von mir erbittet, und seid treu, bis ich komme, dann werdet ihr entrückt werden, damit, wo ich bin, auch ihr sein werdet. Also er sagt, kommt zu mir, alle an diesen Tisch zusammen, aber um das eben zu erreichen, braucht ihr diese Dinge. Also wir sollen uns die Lenden umgürten mit Wahrheit. Die Lenden, das ist ne, der Bauchbereich, der Nierenbereich, sagt man eigentlich, zwischen den unteren Rippen bis so, ja, zur Hüfte oder bis zum Oberschenkel ungefähr. Und Gürten bedeutet sowas wie, ja, also festbinden, ne, sicherstellen, dass da nichts Loses rumflattert, was einen irgendwie dazu bringen kann, dass man fällt. Und Gürtet ihr die Lenden ist so ein Satz, den sagt man, wenn man sagen will, mach dich bereit für Action. Also es geht jetzt los, bereite dich vor. Das sieht man auch manchmal in Filmen, wenn dann so die Leute sich bereit machen und dann hat man so Schnitt, Schnitt, Schnitt. Dann machen die einen Gürtel zu, legen so das Schwert an, den Schild und so weiter. Man weiß, jetzt geht's los. Also ich mache mich bereit. Wir machen uns bereit durch die Wahrheit Gottes. Dadurch, dass wir sie lernen, dass wir die Wahrheit hören und dass wir sie annehmen und dass wir darin feststehen.
So wie du das beschreibst, was das bedeutet, ne, welcher Teil die Lenden sind und wie man sich umgürtet und so weiter, da habe ich den Gedanken gehabt, eben, dass es halt der empfindlichste und ungeschützteste Bereich ist vom Körper selbst. Ne? Dort hören die Knochen auf und du hast aber relativ wichtige Organe, die dort sind. Die Stelle, wo man so am angreifbarsten ist. Und das, wenn man das jetzt auf so einer geistigen Ebene sieht, wie wichtig hier die Wahrheit ist. Ne? Ich muss daran denken, jetzt letzte Woche, aber auch hier in der Geschichte, wie angreifbar die Kirche war und wie unsicher die Kirche war, weil bestimmte Wahrheiten einfach noch nicht da waren, mit denen die sich so schützen konnten, mit denen sie sagen konnten, okay, ja, ne, hier sind jetzt drei verschiedene Meinungen, welche ist denn jetzt die richtige? Der Schutz davor, vor dieser Verwirrung und fehl zu gehen, ist die Wahrheit, die wir in der Kirche bekommen, die einzige Wahrheit, die absolute Wahrheit, von der ja immer wieder der Prophet auch gesprochen hat, dass es sie gibt, die absolute Wahrheit. Und dass das der Schutz ist vor dieser Verwirrung, vor Unsicherheiten und Irregehen, gerade in den empfindlichsten Stellen, die wir persönlich und als Kirche oder als Familie all diesen Bereichen haben und wie wichtig das ist. Ne?
Ja, genau. Das nächste Stück der Waffenrüstung, das hier genannt wird, ist der Brustschild der Rechtschaffenheit, der auch einen sehr wichtigen Teil beschützt, nämlich unser Herz. Unser Herz ist einigermaßen beschützt. Wir haben verschiedene Knochen, die das beschützen. Trotzdem ist es nochmal essentiell wichtig, einen Schutz dafür zu haben. Dieser Schutz ist hier die Rechtschaffenheit. Also wir können uns dadurch, dass wir richtige Entscheidungen treffen, dass wir rechtschaffen bleiben, dass wir dem nachfolgen, was Jesus Christus uns als Beispiel gegeben hat, und so zu leben, so rein und so richtig wie möglich zu leben, können wir uns dafür schützen, dass der Satan unser Herz erreicht. Und das ist ja natürlich alles metaphorisch. Der Satan, der piekst ja nicht tatsächlich ein Schwert durch unser Herz, aber er versucht uns durch seine Lügen, die er uns einflüstert, zu verändern, unser Herz zu verändern, dass unser Herz nicht mehr auf Jesus Christus ausgerichtet ist, dass unser Leben nicht mehr auf Jesus Christus dadurch ausgerichtet ist, dass unsere Gefühle überhand nehmen. Und so zu leben, das ist eben das Interessante, wenn wir danach leben und versuchen, Jesus Christus nachzueifern, schützen wir unser Herz dadurch. Also es ist so ein bisschen, wir lassen das nicht zu, wir lassen es nicht rein.
Da hole ich mal wieder die Vergleichskeule. Da ist mir auch wieder ein Gedanke gekommen.
Immer gerne.
Du sagst ja, also die Brust, das Herz ist geschützt. Also da sind Knochen davor. Aber es ist da jetzt kein massiver durchgehender Knochen, so wie die Rüstung, das wieder ein Brustschild ist. Und ich musste daran denken, als du jetzt erwähnt hast, dass der Satan mit seinen Lügen irgendwie versucht, da drum herum zu kommen. Das ist ja sehr lückenhaft. Ne? Wir haben die Rippen. Du kannst ja, wenn man sich Mühe gibt, kannst du da zwischendurch kommen. Mhm. Ob mit einem Schwert oder einer Kugel oder was weiß ich. Es ist möglich. Ne?
Ja.
Und die können auch zerbrechen an sich, selbst wenn du nicht drum herum kommst. Wir bringen gewissen Schutz mit, vielleicht mit dem Licht Christi zu vergleichen, ne, dem Gewissen, dass wir logisch wissen, das ist nicht gut, das sollten wir lieber lassen. Aber die Rechtschaffenheit nach den Gesetzen des himmlischen Vaters, nach den Gesetzen Christi, ist ja etwas, das uns flächendeckender schützt, das uns vor diesen Einspeichelungen, vor diesen Lügen des Satans noch flächendeckender schützen kann, dass sich das nicht so reinschleicht bei uns. Das war so der Gedanke, den ich dazu hatte.
Ja, genau. Es ist auch nicht nur flächendeckend, sondern es ist auch einfach der größte Teil. Ich meine, wenn wir heute so an die Polizei denken, die tragen ja auch so eine Weste. Die schützt eigentlich gleichzeitig den Brustbereich und auch den Lendenbereich. Teilweise jedenfalls. Also unser Rumpf ist der Teil, der die größte angreifbare und auch die wichtigste Fläche bietet. Also wenn man einfach irgendwie versucht anzugreifen, dann ist der Rumpf eigentlich immer die beste Möglichkeit, weil der Kopf ist relativ klein, den zu treffen.
Ja. Und der ist gut geschützt.
Und der ist gut geschützt, ja. Und auch im Rumpf sind überall lebenswichtige Sachen. Also wir können ohne einen Arm überleben, wir können ohne ein Bein überleben, aber wir können eben nicht ohne unser Herz und die anderen Organe, die wir haben, überleben. Wenn die angegriffen werden, dann kann es relativ schnell zu Ende gehen.
Ja.
Als nächstes nennt der Herr hier die Schuhe der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens. Also etwas, was uns bereit machen soll, was uns schnell machen soll, was uns nicht lahmlegen soll, sondern was uns eifrig machen soll darin, das Evangelium zu verbreiten, Frieden zu sehen, Friedensstifter zu sein, schnell darin, anderen zu vergeben, schnell darin, Dinge wieder gut zu machen, auch und um Vergebung selbst zu bitten und das Evangelium auch weiterzutragen und uns nicht erlahmen zu lassen vom Satan darin. Als nächstes nennt der Herr den Schild des Glaubens. Und es ist ein unheimlich wichtiger Teil dieser Rüstung, weil das der erste Schutz ist, den wir haben. Wenn jemand uns angreift, dann ist die Rüstung eigentlich nur, falls jemand daneben trifft. Der Schild ist dafür da, die meisten Schläge und Angriffe abzuwehren. Und er sagt hier, dass wir mit dem Schild des Glaubens fähig sind, alle feurigen Pfeile der Schlechten auszulöschen. Das heißt, echter Glaube hat die Fähigkeit, alles an uns abprallen zu lassen, was der Satan uns entgegenschleudert. Weil er alles einfach unwichtig macht, was gesagt wird, was nicht vom Herrn kommt. Wenn wir wahren Glauben haben und ihn ausüben, dann können die Argumente noch so überzeugend wirken, dann können die Pfeile noch so feurig sein, aber sie erreichen uns nicht. Weil unser Glaube alles abdeckt, jeden Zweifel, alles, was von außen kommt oder auch von innen. Unser Glaube ist stärker als diese Angriffe.
Was ich interessant finde, ist ja auch, dass der Glaube oder das Schild, wenn wir es jetzt hier bei der Analogie lassen, dass das Schild das erste ist, was wir aktiv nutzen zum Schutz. Die anderen Sachen sind so passive Dinge, die ziehen wir an und dann arbeiten die für uns oder ne, funktionieren einfach.
Mhm.
Aber das Schild ist sehr viel aktiver, aber kann auch viel gezielter genutzt werden. Aber es hängt halt daran, dass wir das benutzen und umsetzen, diesen Schutz. Ne, wenn wir das an uns herunterhängen lassen, einfach an der Seite, dann bringt uns das gar nichts.
Ja.
Also es bringt uns nichts, wenn wir es nicht einsetzen, aber es ist umso effektiver, wenn wir es halt nutzen. Und das ist beim Glauben ja auch so. Ne? Das ist etwas, was wir tun müssen. Glaube geht nicht passiv.
Ja, voll. Das vorletzte, was hier genannt wird, ist der Helm der Errettung. Und es ist ein interessanter Helm, weil die Errettung nur teilweise etwas ist, was wir selbst machen. Wir haben da ja neulich von gelesen, erst hier in Lehre und Bündnisse, dass die Errettung zwei Teile hat. Das ist einmal das Sühnopfer Jesu Christi ist und die Gnade, aber dass es auch unsere Werke sind, die uns erretten und dass wir deshalb teilhaben können an unserer eigenen Errettung. Also dieses aktive Aufsetzen des Helmes, der den Kopf schützt, unsere Gedanken schützt, uns davor schützt, Entscheidungen zu treffen, die uns von der Errettung abschneiden können. Weil letztendlich ist der Kopf das, was alles steuert. Alles, egal was, alles muss erst in unserem Kopf angestoßen werden. Jede Bewegung, mag sie noch so unterbewusst sein, jede Bewegung, die wir vornehmen, wird vom Kopf ausgesendet, also als ein Auftrag, der ausgeführt werden soll. Das heißt, unser Kopf ist unheimlich wichtig, weil er eben die Entscheidung trifft. Und interessanterweise, wenn wir in Jesaja 59, Vers 17 lesen, spricht Jesaja hier darüber, wie Jesus Christus kommt. Und dort steht, dass er den Panzer der Gerechtigkeit anlegt und den Helm der Errettung oder den Helm des Heils aufsetzt. Das fand ich super interessant, denn es gibt dieses Gleichnis, wo der Herr uns vergleicht, ne, mit einem Körper als Kirche. Keiner ist unwichtig, jeder hat seine Aufgabe und nur zusammen sind wir harmonisch. Und er ist aber der Kopf, der die Entscheidung trifft, derjenige, der sagt, wo es lang geht. Aber trotzdem muss der Körper in Harmonie funktionieren, um optimal funktionieren zu können. Und hier ist ein Vergleich mit der Waffenrüstung. Und das ist sicherlich persönlich gemeint, dass wir alle die Waffenrüstung anziehen sollen, aber eben auch als ganze Kirche. Jesus Christus ist der Kopf und er ist derjenige, der uns die Errettung bringt, der uns schützt mit dem Helm. Wir müssen es annehmen. Wir müssen den Helm aufsetzen, aber er ist letztendlich der, der uns diesen Helm zur Verfügung stellt und der uns sozusagen sagt, hier ist der optimale Schutz für dein Leben, deine Entscheidungen und so weiter, damit du zur Errettung kommen kannst. Bitte setz es auf.
Ich muss da an Vergleiche denken oder an Symbole, die wir immer nutzen, wie den Namen Christi auf uns nehmen oder den Willen des Herrn annehmen. Also das könnte man ja auch sehen als diesen Akt, sich das, was Christus auch hat, sich zu nehmen und aufzusetzen. Und das ist etwas, was meine Gedanken schützt, meine Entscheidungen beeinflusst, weil wir uns ja Christus nachfolgen, ihm annähern und auch seinen Willen. Also das fand ich jetzt ganz spannend, das auch damit so zu vergleichen. Das macht sehr viel Sinn.
Das stimmt. Ja, und wir sind immer noch wir selbst. Also wir haben immer noch unseren Kopf. Also wenn wir es jetzt auf uns beziehen, nicht als Kirche, aber persönlich auf jeden Einzelnen. Dadurch, dass wir eben diesen Helm aufziehen, nehmen wir es auf uns und stimmen dem zu und nehmen eben diesen Schutz auf uns. Das letzte ist das Schwert des Geistes, was auch oft das Schwert des Wortes Gottes genannt wird. Er sagt das ja auch hier. Und das Schwert des Geistes, den ich über euch ausgießen werde, und mein Wort. Diese gesamte Rüstung besteht hauptsächlich aus Teilen, die defensiv sind und die uns schützen, aber auch eben aus dem Schwert, auch zum Schutz. Also auch mit dem Schwert können wir ein anderes Schwert abwehren, aber es befähigt uns eben auch dazu, anzugreifen. Das Wort Gottes und sein Geist befähigen uns dazu, die Angriffe des Satans abzuwehren und auch zunichte zu machen, zu zerschlagen.
Genau, nicht nur Passives, ne, sondern aktiv auch etwas als Gegenwehr einsetzen zu können. Ne? Mhm. Und ich finde das ganz interessant. Man könnte sich ja überlegen oder sich fragen, warum ist jetzt der Geist oder das Wort Gottes jetzt etwas, womit wir angreifen? Und das Schwert ist ja auch etwas, womit man verletzt. Das ist ja schon etwas recht Aggressives. Und das könnte sich vielleicht etwas zu hart oder zu aggressiv anhören in Bezug auf die Schriften, das Wort Gottes, was der Prophet sagt. Aber ich musste daran denken, dass der Herr an verschiedenen Stellen in der Schrift sagt, dass sein Wort ein zweischneidiges Schwert ist. Weil es so ist, dass die eine Seite des Schwertes sein kann, zu bestätigen, aufzubauen, zu erretten, aber die andere Seite zu ermahnen, zu verurteilen. Also es ist ja, wir haben das Wort Gottes und jemand, der sich daran hält und dem entsprechen möchte, der wird sich gut fühlen, wenn er das Wort Gottes liest. Der wird sich gut fühlen, wenn der Prophet etwas sagt und sagt so, ja, okay, das verstehe ich oder das setze ich gerne um, wenn ich es vielleicht doch bisher nicht getan habe, weil ich vertraue dem Herrn, dem Propheten und so weiter. Jemand, der Anschluss daran nimmt oder der Dinge nicht getan hat, die dann erwähnt werden oder aktiv dagegen gearbeitet hat, gegen ein Gesetz, für den ist es hart, für den ist es schwer, das anzunehmen und für den kann es verletzend sein. Trotzdem ist es wichtig, um den Glauben des Einzelnen und auch die Mission der Kirche zu verteidigen, das Werk des Herrn zu verteidigen, denn es gibt keine Kompromisse. Gebote sind Gebote und wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite dieses zweischneidigen Schwerts wir stehen, aber ja. Es kann halt errettend sein und es kann auch vernichtend sein.
Ja, und im ersten Moment verletzt es vielleicht. Auf Dauer kann es wirklich, wie du sagst, verurteilend sein.
Ja.
Und dann ist es noch viel schlimmer.
Ja, vielleicht haben wir die Erfahrung, der eine oder andere mit Sicherheit, dass Leute, die uns nahestehen, aus der Kirche ausgetreten sind zum Beispiel oder Freunde sich aktiv davon abwenden. Und dann können die Dinge, die man selbst liebt, für die anderen wie ein Vorwurf klingen oder sie fühlen sich abgelehnt oder verurteilt, weil sie einen anderen Weg eingeschlagen haben und aber wissen, woran wir festhalten. Und Dinge, die wir gut finden, können dann schon zu Konflikten führen oder zu Verletzungen. Und dann ist es aber nicht der richtige Weg, sich für die Wahrheit sich irgendwie zu schämen. Man muss es natürlich auch nicht jedem unter die Nase reiben. Das will ich gar nicht sagen, dass wir jetzt überall rumrennen müssen und jedem das Schwert sozusagen unter die Nase reiben müssen. Aber wir sollten uns auch nicht schämen für die Wahrheiten, für die wir einstehen.
Ja. Ja, der Herr ist niemand, der das Schwert nutzen möchte, um andere zu verletzen, ne? Genauso wie wir das nicht tun sollen und nicht wollen. Aber es bietet die Möglichkeit, uns, wenn notwendig, halt auch in dem Maße zu verteidigen. Wie schon gesagt, ist die Waffenrüstung wichtig für uns alleine. Sie ist wichtig für uns als Kirche. Wir sehen das gerade jetzt hier in den Anfängen der Kirche, wie wichtig es ist. Der Herr sagt hier im letzten Vers, in Abschnitt 27, nämlich Vers 18, dass wir einig sein sollen in allem. Und wie wichtig es ist, dass wir auch die Waffenrüstung als Kirche, als Gemeinschaft eben anziehen. Weil sie uns als Gemeinschaft auch schützt. Nicht nur als einzelne Mitglieder, aber eben auch, also beides. Also beide Bereiche werden durch unsere Taten, durch unsere Entscheidungen, diese Waffenrüstung anzuziehen, geschützt. Ganz, ganz wichtig, was wir nicht vergessen dürfen, ist aber ein kleines Wort in Vers 15, wo der Herr sagt: Legt meine ganze Waffenrüstung an, damit ihr dem bösen Tag widerstehen könnt und nachdem ihr alles getan habt, damit ihr imstande seid zu bestehen. Er sagt hier, legt meine ganze Waffenrüstung an. Es reicht nicht, nur die Schuhe anzuziehen und vielleicht den Helm oder nur das Schwert oder nur den Gurt, also den Gürtel zu tragen. Es reicht nicht, einzelne Teile davon zu haben, weil wir in einem Krieg uns befinden. Das klingt immer so dramatisch, aber es ist auch dramatisch. Wir sind wirklich, das hören wir immer wieder von den Propheten, wir befinden uns geistig in einem Krieg. Und wir müssen die gesamte Waffenrüstung tragen. Fehlt auch nur ein Teil davon, macht uns das verwundbar an dieser Stelle. Und oft legen wir den Teil nicht an, der uns am unangenehmsten ist und wo wir vielleicht sowieso schon schwach sind und wo wir ihn eigentlich am meisten brauchen. Und wenn wir diese ganze Waffenrüstung anhaben, dann kann das manchmal schwer sein. Also so eine Rüstung, die wiegt einiges. Das ist Kilos wiegt die. Es ist nicht einfach, so eine Rüstung anzuhaben und so ein Schild zu tragen und auch noch das Schwert. Also das ist schon, dafür braucht man schon echt Muskeln. Aber je mehr ein Soldat eine Rüstung trägt, desto leichter wird es für ihn, sie zu tragen. Je länger wir diese Dinge tun, desto leichter wird es für uns, weil wir diese Muskeln aufbauen. Trotzdem kann es eben anstrengend sein, in dieser Welt diese Rüstung zu haben. Die Waffenrüstung garantiert uns Schutz vor dem Satan, nicht Schutz davor, dass es anstrengend ist. Aber der Herr verheißt uns, dass wenn wir treu sind, bis er kommt, dass wir dann dorthin kommen können, wo auch er ist. Also diese ganze Anstrengung, diese Waffenrüstung zu tragen und jedes einzelne Teil davon anzulegen, wird letztendlich belohnt. Damit, dass wir dabei sein können, wenn wir alle zusammenkommen. Dass wir an seinem Tisch sozusagen sitzen können, wie er es auch oft sagt, mit ihm zusammen und dass wir ewiges Leben erhalten können. Also lasst uns vielleicht damit anfangen, was uns am schwersten fällt und dann Stück für Stück entweder die Waffenrüstung, die wir schon anhaben, überprüfen oder sie anlegen, damit wir alle zusammen am letzten Tag mit Jesus Christus und mit allen, die wir lieben, hoffentlich zusammen sein können und ewiges Leben erlangen können. Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.